RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Und jetzt gucken wir ganz woanders hin, nämlich ins All. Da geht es für den deutschen Astronauten Matthias Maurer endlich wieder nach Hause, nach rund 6 Monaten auf der internationalen Raumstation ISS. Heute soll die vierköpfige Crew dort abdocken, wie es heißt. Und dann ist der Splashdown, also die Landung im Meer, für morgen geplant, wenn alles so klappt. Maurer und Kollegen haben im All zum Beispiel mit Wasser in der Schwerelosigkeit experimentiert, aber auch mit Biopflastern, die aus Hautzellen hergestellt sind. Hört sich alles spannend an, aber das trat fast in den Hintergrund angesichts des Krieges in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland. Denn da hat sich ja auch den Männern und Frauen im All die Frage gestellt, was passiert jetzt? Geht sie noch, die Zusammenarbeit von Russen, Amerikanern, Deutschen auf dieser Raumstation? Tja, das war die große Frage. Jan Wörner ist ehemaliger Leiter der Europäischen Weltraumorganisation ESA und auch des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Mit ihm habe ich gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie sich denn der deutsche Astronaut Maurer jetzt auf den Rückweg in eine so veränderte Welt vorbereitet.
Für mich ist es natürlich ein europäischer Astronaut, der einen deutschen Führerschein oder Pass hat. Der muss seine Sachen packen, und zwar seine persönlichen Dinge in allererster Linie. Aber zweitens muss er auch gemeinsam mit den Kollegen die Kapsel für den Rückkehr vorbereiten. Also da müssen die ganzen Instrumente überprüft werden, dass der Sauerstoff vorhanden ist etc. Also es ist mehr als nur den Koffer packen. Das heißt auch gleichzeitig noch das Mobil, mit dem man zurückfliegen will, in der richtigen Verfassung zu überprüfen.
Die richtige Verfassung sprechen Sie an. Das könnte ja für Matthias Maurer irgendwie auch ein schmerzlicher Abschied werden, weil man weiß ja nicht so recht, wie das da oben weitergeht im All. Bisher, Herr Wörner, sind Konflikte ja meist auf der Erde geblieben. Auch 2014 bei der Krim-Krise, da haben Sie den deutschen Vorgänger von Maurer, Alexander Gerst, selbst noch gen ISS verabschiedet. Aber da gab es noch Solidarität unter den Weltraumexperten. Täuscht der Eindruck, dass das jetzt anders ist?
Also 2014 bin ich mit einem sehr unguten Gefühl nach Baikonur geflogen. Aber Sie haben recht, es hat damals funktioniert. Die ISS und viele andere Raumfahrtprojekte haben die Krim-Krise gut überstanden. Ich habe immer das Simon & Garfunkel-Lied zitiert, Bridge over Troubled Water. Die Raumfahrt konnte sozusagen wirklich über irdische Probleme wegfliegen. Das ist jetzt nicht der Fall. Wir erleben mit diesem heftigen Krieg in der Ukraine, dass auch die Raumfahrt sehr massiv betroffen ist. Fast alle Projekte zwischen Russland und Europa und auch Amerika sind gestoppt worden in der Raumfahrt. Ausnahme ist die Internationale Raumstation, und ich glaube, dass die Internationale Raumstation auch bleiben wird. Das ist einfach ein zu wichtiges Instrument, und meine Hoffnung ist, dass sobald es wieder hoffentlich so etwas wie Frieden gibt, dass wir dann auch an der Stelle ein Stückchen vielleicht zu einer gewissen Normalität zurückkommen können. Denn die ISS war natürlich immer ein Bindeglied zwischen Ost und West.
Aber wieso haben Sie diese Hoffnung, wenn man hört, dass der Chef der russischen Raumfahrtbehörde ja bereits mit einem Ende der ISS gedroht hat?
Das sind Äußerungen, die habe ich natürlich auch gehört von Herrn Rogozin. Herr Rogozin war auch in der Vergangenheit immer sehr Putin-nah, um das mal zu sagen. Er war ja früher direkt im Stab von Herrn Putin. Insofern ist das alles kein Wunder. Ich glaube, dass die Kraft der Internationalen Raumstation über solche Dinge hinaus reicht. Es ist für Russland und für die anderen Länder, die beteiligt sind an der ISS, so wichtig, diese ISS zu haben. Und deshalb glaube ich einfach und bin hoffnungsvoll und nicht naiv hoffnungsvoll, sondern ich bin hoffnungsvoll auch aus der Vergangenheit heraus. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. 1975, das war im Kalten Krieg, da hat Sojus und Apollo Rendezvous und Docking gemacht im Weltraum. Also da ging es auch. Warum soll das in Zukunft nicht auch wieder gehen?
Wenn jetzt Matthias Maurer, Sie sagen europäischer Astronaut, mit deutschen Wurzeln ja zumindest, wenn der jetzt zurückkommt von der ISS, was hat er dann dort forschen können und warum ist das so wichtig, das da oben auf der ISS zu tun?
Also es gibt eine ganze Reihe von Forschungsaktivitäten, die in der Schwerelosigkeit funktionieren, die in der Schwerkraft nicht funktionieren. Und deshalb kann man auch das auch nicht ersetzen durch Roboter. Also zum Beispiel, wenn Sie medizinische Untersuchungen machen zur Blutdruckregulation, zum Salzhaushalt, zur Alterung von Zellen, selbst Krebsforschung, das können Sie nicht mit Robotern machen. Deshalb brauchen Sie Astronauten, und Sie können es nicht irgendwo machen. Sie brauchen die Schwerelosigkeit dafür. Und da entwickeln sich eben Dinge dadurch, wenn Sie diesen einen Faktor, die Schwerkraft, ausschalten dann kann man Dingen auf den Grund kommen. Daneben gibt es natürlich auch noch technologische Experimente, Materialexperimente und all solche Dinge, die Matthias Maurer gemacht hat, die alle auf der Erde ihren Wert haben.
Diese Mission von Maurer, wenn Sie da eine Schulnote geben würden, was geben Sie ihr?
Ja, also ich würde im deutschen Schulsystem auf jeden Fall eine 1 geben.
Das sagt Jan Wörner, früherer ESA-Chef, über die Rückkehr von Matthias Maurer auf eine Erde, die sich auch für die internationale Raumfahrtkooperation massiv verändert hat. Sirenen gibt's kaum noch. Bunker? Erst recht nicht. Und Wasserkanister oder Dosenessen haben die wenigsten im Keller. Sollten wir das aber wieder haben, uns besser wappnen für Katastrophenfälle wie Hochwasser oder eben auch für den Krieg? Darüber wird heftig debattiert. Bundesinnenministerin Faeser findet Notvorräte gar nicht schlecht. Und die Grünen haben sogar einen 15-Punkte-Plan für besseren Zivilschutz ausgearbeitet. Mit U-Bahnhöfen und Tiefgaragen als möglichen Schutzräumen. Roderich Kiesewetter ist nicht nur CDU-Außenpolitiker, sondern auch Sprecher für Krisenprävention der Unionsfraktion. Schönen guten Morgen, Herr Kiesewetter.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Sie waren ja gerade in der Ukraine mit Friedrich Merz, Ihrem Partei- und Fraktionschef, und haben da gesehen, wie sich Menschen in U-Bahn-Schächte flüchten vor Raketen und genau das dann eben auch brauchen, Notrationen an Lebensmitteln. Davon sind wir ja zum Glück hier weit weg, aber müssen auch wir uns besser versorgen, vorsorgen, nach dem Motto, in jedem Keller ein paar Dosensuppen, Speiseöl, Wasservorräte?
Ja, Frau Ulrich, das ist ein Thema, das unsere Bevölkerung bisher nicht groß behandelt hat. Aber ich denke, spätestens seit der Hochwasserkatastrophe an Rhein und Ahr ist es deutlich geworden, was passiert, wenn über mehrere Tage der Strom ausfällt. Und Stromausfälle haben ja ganz unterschiedliche Ursachen. Das können auch Cyberangriffe sein. Insofern ist es zu begrüßen, wenn die Bundesregierung hier für mehr Sensibilität sorgt. Wir haben ja Pandemien, wir haben Klimafolgen, wir haben auch Kriegsgefahren. Insofern wäre unabhängig, welche Gefahr droht, es sinnvoll, Notvorräte anzulegen, von Wasser bis eben hin zu länger haltbaren Lebensmitteln, auf jeden Fall ja.
Aber wenn Innenministerin Faeser zu solcher Vorsorge rät, führt nicht genau das dann zu Hamsterkäufen, die wir ja eigentlich vermeiden wollen?
Nun, Sie können ja nicht mehr kaufen, als Sie an Vorräten anlegen können aufgrund des Platzes. Und es führt sicherlich zu Beginn zu größeren Einkäufen. Aber wir alle wissen ja selbst, wie zu Beginn der Corona-Pandemie die Leute die Regale leer gekauft haben. Und ich kann mir vorstellen, dass da noch erhebliche Vorräte an Toilettenpapier oder an Hülsenfrüchten in den deutschen Kellern liegen. Also wenn man das behutsam macht und sagt, Leute, schafft euch im Laufe dieses Jahres einen entsprechenden Notvorrat an. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ja hier auf seiner Homepage eine ganze Menge gute Vorschläge gemacht. Unser früherer Armin Schuster, der jetzt Innenminister von Sachsen ist, hat dies sehr intensiv als Präsident vorbereitet. Also ich glaube, mit etwas Gelassenheit und einem weiten Blick wäre es schon sinnvoll bis zum Jahresende, wenn sich jede Familie oder jeder Haushalt in Deutschland hier Vorräte anlegt.
Aber was soll das bringen, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass es ja Schutzräume im Zweifel dann gar nicht mehr so gibt?
Es ist weniger eine Frage der Schutzräume, sondern stellen Sie sich vor, der Strom fällt über 3 Tage aus. Dann vergammelt das Essen im Kühlschrank. Die Leute können kein Geld mehr abheben, sie können nicht mehr tanken. Deswegen sind Menschen, die sich darauf vorbereiten und Vorräte zu Hause haben, gelassener, als wenn dann kurzfristig der Aufruf kommt. Also ich sage, mit Ruhe und Gelassenheit so etwas vorbereiten ist besser.
Sie fordern, Herr Kiesewetter, selbst ja zum geplanten Sondervermögen von 100 Milliarden für die Bundeswehr zusätzlich 10 Milliarden für den Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass es da um Tomatendosen für jeden Menschen geht, sondern was wollen Sie damit erreichen? Was müsste da zuallererst passieren?
Also zuallererst ist der Bevölkerungsschutz das Wichtigste. Und dazu gehören auch Warnmöglichkeiten. Das bedeutet der Ausbau von Sirenen, die unabhängig von Stromnetzen sind, mit einer eigenen Notstromversorgung oder eben entsprechende mechanische Sirenen. Wir wissen selbst auf einmal, wie wichtig diese Warnungsmöglichkeiten wieder sind, weil die Apps einfach nicht funktioniert haben und auch der Katastrophenschutztag im letzten Jahr ja schiefgegangen ist. Das Zweite, was notwendig ist, dass wir aus Schutz vor Industrieunfällen, Schutz vor Chemieunglücken alles tun, vorhandene Schutzräume zu aktivieren, aber Es wird nicht hilfreich sein, ein Bunkerschutzprogramm oder Schutzraumprogramm in großem Ausmaß in kurzfristiger Zeit aus dem Boden zu stampfen. Wir brauchen die Baufachleute für Wohnungsbau, für die Unterbringung von Geflüchteten. Aber wir sehen jetzt, wenn man das über 30 Jahre seit 1990 vernachlässigt hat, dass das schief geht. Das Zweite, was wir dringend brauchen, ist eine zivile Reserve.
Ja? Kurz einhaken, weil Sie sagen, über 30 Jahre vernachlässigt. Die Hälfte der Zeit war die Union an der Regierung.
Ja, wir hatten andere Schwerpunkte. Wir haben auch keine strategische Kultur in Deutschland gehabt, die langfristig vorsorgen, die im Kalten Krieg gesagt hat, wir müssen auch Bevölkerungs- und Katastrophenschutz mitdenken, Terroranschläge, Industrieunfälle. Das wollte man nicht ansprechen, weil es politisch eben ja nicht opportun erschien, die Bevölkerung zu beunruhigen. Was wir jetzt machen, ist nicht die Bevölkerung beunruhigen, sondern wir unterstützen da auch die Regierung, dass aus den Fehlern der letzten 30 Jahre, Wiedervereinigung, Konzentration nur auf soziale Sicherheit, dass aus den Fehlern gelernt wird. Denn wir sehen, wie schnell und wie brüchig Freiheit und Frieden sind. Das sehen wir an der Ukraine.
Danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit heute Morgen.
Gerne, Frau Ulrich, einen schönen Tag.
Wünsche ich Ihnen auch, Roderich Kiesewetter war das. Er ist CDU-Außenpolitiker und Sprecher für Krisenprävention der Unionsfraktion. Die Ampelregierung debattiert ja, wie Zivilschutz verbessert werden kann. Lange hat die EU-Kommission gezögert, aber nun soll ein Ölembargo gegen Russland kommen. Das könnte gravierende Folgen haben, trotz Übergangsfristen. Denn die Raffinerie hier bei uns in der Region, die Berlin und Brandenburg und den ganzen Nordosten mit Benzin und Diesel versorgt, die PCK in Schwedt, sie hängt an Rosneft, dem russischen Ölkonzern. Brechen da jetzt womöglich tausende Arbeitsplätze weg, wenn Schwedt in die Knie geht? Und wie steht es um die Kraftstoffversorgung in der Region? Bei einer Veranstaltung in Schwedt gestern haben Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach und der Ostbeauftragte der Bundesregierung Carsten Schneider zwar versucht, die Sorgen zu zerstreuen, aber richtig einfach ist das alles sicher nicht. Sebastian Walter ist Fraktionschef der Linken im Brandenburger Landtag und auch energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion. Schönen guten Morgen, Herr Walter.
Guten Morgen, Frau Ulrich.
Muss Schwedt da jetzt durch?
Naja, was heißt, Schwedt muss da jetzt durch? Der Bundeswirtschaftsminister nennt ja die Situation oder sagt, dass es rumpelig werden könnte. Ich halte die Entscheidung und so wie jetzt auch agiert wird, so, dass wir vor einer sozialen und industriellen und auch wirtschaftlichen Katastrophe stehen für den Nordosten Brandenburgs. Geht ja nicht nur um Schwedt, es geht auch um Leuna, es geht um den gesamten Osten, geht auch nicht nur um die Versorgung von Benzin und Diesel, sondern auch um Erdölprodukte, die die Industrie braucht, um Schwefelproduktion, die die Industrie braucht. Das heißt, das trifft uns sehr, sehr hart und da geht es nicht nur um die 1300 direkten Arbeitsplätze in Schwedt, sondern um tausende mehr in der gesamten Region. Und deswegen bin ich doch etwas überrascht über diese Beschwichtigungstaktik, die da gerade gefahren wird, ohne tatsächliche Antworten zu geben.
Das Ölembargo an sich halten Sie entsprechend für falsch. Höre ich das richtig raus?
Ich sage Ihnen, dass vor zwei Wochen wurde von der EU-Kommissionspräsidentin Russland vorgeworfen, als sie die Gaslieferung eingestellt haben, zum Beispiel nach Polen und Bulgarien beispielsweise, dass gesagt wurde, es ist ein Vertragsbruch. Nichts anderes macht die Europäische Union ja jetzt auch mit dem Ölembargo. Das bedeutet, natürlich brauchen wir Sanktionen, natürlich brauchen wir klare Stoppsignale an den Autokraten Putin, dass er endlich seinen Angriffskrieg beendet, dass wir endlich in Friedensverhandlungen oder in Waffenstillstand eintreten können und dann in Friedensverhandlungen eintreten können. Die Frage ist doch aber bei Sanktionen, wenn sie uns härter treffen als Russland, weil Russland werden sie nicht treffen. Russland wird sehr, sehr schnell neue Länder finden, die die Produkte abnehmen werden. Uns wird es massiv treffen, hart treffen, weil auch die Raffinerien gerade in Schwedt gar nicht dafür ausgelegt sind für anderes Öl, beispielsweise aus Venezuela oder Saudi-Arabien, sondern wir da auch Millionen investieren müssen. Und deshalb sage ich, es reicht nicht aus, jetzt unbedingt etwas tun zu wollen, sondern man muss auch darüber, über die Folgen nachdenken. Und am Ende werden wir so oder so im Moment, weil wir ja einen laufenden Vertrag haben mit der Russischen Föderation und den Öllieferungen, werden wir so oder so die nächsten Jahrzehnte die Milliarden zahlen müssen oder eben Vertragsstrafen zahlen müssen an Putin. Also insofern wird es nicht helfen. Nicht eine einzige russische Patrone wird dadurch verhindert. Nicht ein einziger russischer Panzer wird dadurch verhindert. Und deshalb halte ich dieses Ölembargo auch für falsch.
Gut, die Idee dahinter ist ja, dass man eben wirtschaftlich Schaden zufügt. Aber unabhängig davon, wenn wir jetzt nochmal auf Schwedt gucken, da hatte es ja möglicherweise, wenn eben Rosneft bisher der Eigentümer ist, soll das sich ja jetzt verändern. Sie plädieren ja auch selbst dafür, die Raffinerie unter eine staatliche Treuhänderschaft zu stellen, mit Beteiligung des Bundes und auch von Brandenburg. Wie könnte das genau funktionieren?
Genau, also diese Treuhänderschaft ist auch etwas anderes als eine Enteignung. Die Treuhänderschaft könnte absichern, erstens, dass die Kolleginnen und Kollegen in Schwedt jetzt weiterhin auch ihr Geld bekommen jeden Monat, weil wir haben im Moment, Rosneft ist auf der Sanktionsliste, die sind da zu Recht auf der Sanktionsliste, aber wir müssen ja absichern, dass die Beschäftigten weiterhin ihr Geld bekommen. Deshalb wäre eine staatliche Treuhänderschaft, würde uns Einfluss sichern auf den Umbau der Raffinerie, langfristigen Umbau, um auch langfristig endlich aus der Abhängigkeit rauszukommen gegenüber Russland. Was uns aber nicht hilft, ist, dass wir neue Abhängigkeiten schaffen, die uns deutlich teurer kommen werden, beispielsweise jetzt, wenn wir über Flüssiggas oder Öllieferungen aus anderen Ländern reden. Das heißt, das Land und der Bund müsste Geld in die Hand nehmen für den Umbau der Raffinerie, müsste das absichern. Die Alternativen, die im Moment aber diskutiert werden, wo so getan wird, ja, wir können 50-70% absichern, wenn dann über Rostock und Danzig über die Pipelines das Öl kommen würde. Erstens, es ist anderes Öl, deshalb muss die Raffinerie umgebaut werden. Das kostet mehrere Millionen Euro. Zweitens, die Pipelines, um die es geht, aus Rostock und Danzig, sind Produktpipelines. Das heißt, da kommt deutlich weniger Öl durch als durch die Druschbartrasse, die wir im Moment haben. Und deshalb muss man auch da Umbauten machen. Deshalb kann ich nicht so richtig verstehen, warum man jetzt darüber redet, dass da angeblich 50-70% abgesichert sind. Wir brauchen hier deutlich mehr und ich glaube auch eine ehrlichere Debatte.
Heißt, wenn ich da mal einhaken darf, dass Sie damit rechnen oder ein Szenario zumindest vorstellbar wird, dass durchaus Benzin und Diesel bei uns in der Region rationiert werden müssen?
Das meint vielleicht auch der Bundeswirtschaftsminister, wenn er sagt, rumpelig. Ich halte ja die, genau. Und deshalb sage ich, ja, es kann passieren, dass wir, wenn jetzt nicht deutlich schneller gehandelt wird, dass wir hier tatsächlich zu Einschränkungen bei Benzin- und Dieselversorgung kommen. Da ist dann die Frage, wer kriegt denn jetzt eigentlich das Benzin? Darf dann die alleinerziehende Mutter, die jeden Tag pendeln muss aus Schwedt nach Berlin zu ihrem Job, kriegt die dann das Benzin oder kriegt der BER das Kerosin aus Schwedt? Das sind doch Entscheidungen, die wir nicht treffen müssen oder die wir nicht treffen dürfen. Oder die ich zumindest nicht treffen will. Und deshalb brauchen wir hier andere Antworten. Und ja, ich gehe davon aus, dass es deutlich komplizierter ist, als gerade dargestellt wird. Und ja, ich weiß, es werden Gespräche geführt. Aber eine staatliche Treuhänderschaft ist deshalb besser, weil natürlich, wenn Shell jetzt beispielsweise einsteigt in Schwedt, deutlich stärker einsteigt in Schwedt, werden die sich das natürlich sehr, sehr teuer bezahlen lassen. Und am Ende wird es der Endverbraucher bezahlen.
Sagt Sebastian Walter, Fraktionschef der Linken im Brandenburger Landtag. Danke, dass Sie Zeit hatten heute früh.
Gerne, Frau Ulrich. Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.